Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Freitagssalon bei Radio 1. Ich begrüße Sie hier im Berliner Gorki-Theater und daheim an den Endgeräten am Radio. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Naika Forutan heute Abend mein Gast ist. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Naika Forutan ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin und stellvertretende Direktorin des Berliner Instituts für Integrations- und Migrationsforschung. Das klingt alles komplizierter, als es ist. Ich kann es auch einfacher sagen. Sie haben echt Ahnung von dem Thema, das seit Monaten die Republik in Atem hält. Flüchtlinge, Migration, Integration. Ich glaube, wir fangen deshalb direkt an. Frau Forutan, Sie sind Professorin, Ihre Schwester ist Schauspielerin, sie hat, wie ich gelesen habe, den Hessischen Filmpreis gewonnen, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Nervt es Sie, wenn Sie, Naika Forutan, als gelungenes Beispiel von Migration rumgereicht werden?
Von Integration meinen Sie, dass... passiert mir eigentlich.
Migration, Integration, ja.
Ja, ob es mich jetzt persönlich nervt, nein, davon habe ich jetzt Abstand genommen. Ich kann damit umgehen, aber ich würde nicht sagen, dass es stimmt.
Es stimmt nicht? Ist bei Ihnen was schiefgelaufen in der Integration?
Also, ich glaube, dann sind Sie auch ein gelungenes Beispiel für Integration, wenn man das so sieht.
Da kenne ich Leute, die würden das bezweifeln, aber egal. Aber kann es nicht sein, dass wir positive Integrationsgeschichten als Vorbilder geradezu brauchen?
Ja, aber eigentlich müssen wir uns dann darüber verständigen, was wir mit Integration meinen. Denn eigentlich ist es so, um integriert zu werden, muss man ja irgendwann draußen gewesen sein. Meine Mutter ist in Boppard am Rhein geboren, ist Rheinländerin. Ich bin in Boppard am Rhein geboren, bin Rheinländerin. Insofern habe ich mich vielleicht in Berlin gut integriert und angepasst. Da kann ich mitgehen, das gelingt vielleicht dem manchen besser und dem anderen schlechter. Aber ich frage mich, wenn wir Integration als etwas definieren wollen, das immer eine bestimmte Kerngesellschaft voraussetzt und ein Äußeres, dann müssen wir auch immer wieder dieses Äußere und Innere aufrechterhalten, wenn wir bei diesem Integrationsbegriff bleiben. Wir könnten ja auch versuchen, Integration als eine gesamtgesellschaftliche Leistung zu definieren. Und dann würden wir nicht mehr so stark darauf schauen, ob jemand einen sogenannten Migrationshintergrund hat, um als gelungenes Beispiel für Integration zu gelten, oder aber jemand mal irgendwann ursprünglich in dritter Ahnengeneration von woanders herkam. Wir könnten uns dann eher überlegen, ob wir Integration als etwas verstehen, was vielleicht Teilhaberechte definiert, was eventuell über Bildung oder über Arbeit definiert werden könnte. Und dann wäre es ja in der Tat so, dass ich sagen könnte, Sie sind auch gut integriert.
Okay, aber offensichtlich handhabt ein großer Teil der Gesellschaft das nicht so, wie Sie sagen, sondern erzählt sich lieber die schwierigen Geschichten. Früher die Geschichten von den kopftuchtragenden Musliminnen, die alle unterdrückt sind. Jetzt komischerweise abgelöst durch die sexgeilen Nordafrikaner, vor denen unsere Frauen nicht sicher sind. Sind das Klischees oder ist es Realität? Oder ist der Unterschied zwischen Klischee und Realität gar nicht so einfach festzustellen?
Ich kann mich erinnern, dass ich mal, als ich so 12 oder 13 Jahre alt war, da gab es dieses Buch von Betty Mahmoudi, Nicht ohne meine Tochter. Und das war so eines dieser Bücher, was ganz stark das Bild so geframed hat von dieser Welt, wie sie dort funktioniert und wie grausam sie funktioniert. Und ich erinnere mich...
Wo dort?
Also das Buch spielte damals, handelte vom Iran und von einer Frau, die mit ihrem Kind in den Iran eingereist war und dann nicht mehr von der Familie des Mannes dort festgehalten wurde und nicht mehr ausreisen durfte. Und ich erinnere mich, dass ich damals das Buch gelesen habe. Ich war damals wieder nach Deutschland gekommen, 12 Jahre alt, und war ganz empört, weil das überhaupt nicht übereinstimmte mit dem, was ich jetzt gerade aus diesem Land an Gefühlslagen, Lebensfacetten, Alltag und Normalität mitgebracht habe. Und dann habe ich das meinem Vater vorgelesen, diese einzelnen Passagen, und habe von ihm die gleiche Empörung erwartet. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, das stimmt alles. Genau so, wie es da drin steht, das stimmt. Es ist aber nur mal nicht alles. Und ich denke, das ist das, was auf Ihre Frage vielleicht hindeuten könnte, dass es uns gelingen muss, das so, wie es ist, zu bezeichnen, zu benennen und dort, wo es auch so passiert ist, zu sanktionieren, aber dann auch immer wieder den Abstand zu bekommen, zu erkennen, dass das immer nur ein Ausschnitt einer Teilrealität ist und nicht den Rest der Realität verdecken darf.
Ich war in den vergangenen Monaten überrascht und würde Sie gerne fragen, ob Ihnen das auch so ging, wie bereitwillig und wie schnell bei uns diese ganzen Mechanismen mobilisierbar waren, diese Vorurteilsbilder mobilisierbar waren. Ich hätte uns für widerstandsfähiger gehalten. Ist das naiv gewesen?
Ich glaube, vielleicht ist es besser, an einem davorliegenden überraschenden Moment anzufangen und dann uns zu fragen, warum der uns alle so überrascht hat. Denn der erste Überraschungsmoment, der sehr viele Menschen erfasst hat, war ja eigentlich die Offenheit. Dieser ganz starke Moment von Akzeptanz, dass sich dieses Land so stark gewandelt hat und dass man eine Bereitschaft gezeigt hat, diesen Wandel nicht nur zu akzeptieren, sondern regelrecht zu umarmen. Und da hat dieser ganz starke Überraschungsmoment angesetzt, und der wiederum hat offenbart, dass man sich selbst nicht wirklich getraut hat mit diesem Moment der klaren Zusage zu, ja, wir haben verstanden, wir sind ein Einwanderungsland. Und man hat sehr bald schon gehört in den Debatten, das wird nicht halten, das wird kippen, das wird sich so nicht aufrechterhalten und es wird wesentlich schlimmer werden. Und es war wie eine Art self-fulfilling prophecy, die danach angesetzt hat. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen als Analytiker, wie konnte es zu so einem schnellen Wandel kommen? Und welches dieser beiden Gesichter ist nun das wahre Gesicht dieses Landes? Und um anzudocken an das, was ich eben gesagt habe, müsste man wahrscheinlich sagen, beides. Und wie gehen wir mit beiden Gesichtern um? Haben wir das erste Gesicht vielleicht zu schnell aufgegeben, weil wir so lange davon überzeugt waren, dass das wahre Gesicht diese hässliche Fratze sein kann? Und könnten wir vielleicht daran arbeiten, das erste Gesicht nochmal neu zu mobilisieren, und würden uns vielleicht die Zahlen dabei helfen, die wir da immer wieder neu und relativierend in den Raum stellen müssen? Und ich denke, wir haben schon bestimmte Zahlen. Wir haben zum Beispiel heute eine Zahl gelesen in den Zeitungen und im Internet, wonach 29% der Bevölkerung sagen würden, sie würden tendenziell einen Schießbefehl unterstützen auf Flüchtlinge, unbewaffnete Flüchtlinge an Grenzen, wenn sie die Grenzen übertreten. Umgekehrt haben wir gleichzeitig eine kommunizierte Zahl von knapp 75%, die sagen, ja, es ist rechtens, wenn Menschen vor Not fliehen und sie haben ein Recht, Asyl zu bekommen. Und diese ambivalente Struktur, das ist das, was dieses Land im Moment sehr stark kennzeichnet, womit wir versuchen müssen, in all diesen Überraschungsmomenten doch noch mal eine klare analytische Linie zu ziehen.
Sie sagen Zahlen. Ich möchte bei meiner Verwunderung über den Stimmungsverlauf in der deutschen Gesellschaft kurz bleiben. Rüdiger Safranski, großartiger Sachbuchautor, Philosoph, toller Typ, schreibt tolle Bücher, gibt ein Interview und sagt, die Kanzlerin habe nicht das Recht, das Land so zu verändern, wie es sich verändert, wenn sie aber Millionen Muslime nach Deutschland holt. Der Mann ist wirklich gebildet, da kann man jetzt wirklich nicht mehr sagen, naja gut, komm, der kommt irgendwie so aus, weiß ich nicht, so, jetzt, ich sag nichts, ne? So. Aber Millionen Muslime, das stimmt einfach nicht. Warum macht er das?
Das passiert ganz oft im Moment, dass die wahren empirischen Zahlen, die wir haben, die auch faktisch abrufbar sind, man muss einfach nur www.statis.de klicken und ist beim Statistischen Bundesamt. Und man kann unglaublich viele Infochats abrufen und Tafeln von der UNESCO bis zu Regierungsdokumentationen einsehen, in denen die Zahlen stehen. Und trotzdem ist das Bauchgefühl der Menschen ein anderes. Und das ist einfach de facto so, wir haben die letzten Zahlen, das ist ungefähr die Zahl 1 Million. Wir hatten sogar konkret 1,1 Millionen
bekommen. Erklären Sie mir, warum der Mann das sagt.
Weil in seiner Wahrnehmung das Thema Islam so alltagspräsent ist, dass es dazu führt, dass er die Zahl der Menschen, die hier sind, überschätzt. Wir haben eine Umfrage im letzten Jahr gemacht und danach gefragt und wissen, dass 70% der Bevölkerung in Deutschland die Zahl der Muslime falsch einschätzen. Wir wissen, dass 50% die Zahlen doppelt, dreifach bis vierfach falsch einschätzen. Es sind also insgesamt 4 Millionen Muslime hier. Das macht 5% an der Gesamtbevölkerung. Die Menschen glauben, es sind 25% zum Beispiel. Mhm. Das liegt daran, dass das Bild und die Thematik seit Jahren so präsent ist, dass das die Wahrnehmung verändert und die Wahrnehmung sich so daraus zusammenstellt nach der Präsenz und der Alltagspräsenz dieser Gruppe im Alltagshören.
Und das ist doch ein total spannender Punkt, denn es kann doch sein, dass aus Wahrnehmung Realität wird, oder? Also natürlich nicht, die Zahlen werden dadurch nicht höher, das meine ich nicht, aber sozusagen, wenn wir nur häufig genug uns einreden, dass der Islam gefährlich ist, dann halten wir ihn halt wirklich irgendwann für gefährlich. Wir behandeln dann die Leute auch so, als seien sie gefährlich. Und das wäre jetzt meine Frage, übernehmen die diese Zuschreibungen und werden dann auch gefährlich? Machen wir uns unsere Moslems selber?
Das ist natürlich jetzt eine hoch sozialpsychologische Fragestellung. Es gibt dazu Theorien, zum Beispiel von Judith Butler, Performance-Theorien. Diese Theorien besagen...
Wir sind im Gorki-Theater, Sie können lauter so komplizierte Worte benutzen. Ja. Kein Problem.
Diese Performance-Theorien gehen davon aus, dass Menschen auf Anrufungen reagieren. Da gibt es ein ganz bekanntes Beispiel von Althusser, der beschreibt die Anrufung eines Bürgers durch einen Polizisten. Und die Anrufung funktioniert auf einer Minimalebene, nämlich der Polizist ruft den Bürger an und sagt, hey, Sie... Mehr nicht. Und die Reaktion, die beschrieben wird, ist immer die, dass der Bürger in dem Moment, in dem er sich umdreht oder reagiert, nicht mehr als Alltagsmensch reagiert, sondern als jemand, der potenziell delinquent ist, weil er von dem Polizisten angesprochen worden ist. Mhm. Ob er daraufhin delinquent wird, ist das, was Sie jetzt fragen. Da gibt es auch Momente, die sagen, jetzt Judith Butler nimmt immer ein Beispiel, wo sie sagt, Anrufung mit Koseworten, wenn man zurückkommt zum Beispiel in die Familie und die Eltern einen mit Koseworten ansprechen, dass man sehr stark dazu tendiert, performativ in die Rolle des Kindes zurückzuverfallen. Und dass diese Anrufungen etwas machen mit der Performance. Jetzt müssen wir uns fragen, gibt es auch Möglichkeiten, dem zu entrinnen? Ja, natürlich. Es gibt vorgelebte Rollenbilder, die waren über Jahre tradiert. Und es kostet einen enormen Ressourcenaufwand, aus diesen Rollenbildern herauszutreten. Das wissen wir zum Beispiel, wenn wir die gesamte Frauenbewegung verfolgen, dass es ein langer Kampf, ein widerständiger Kampf ist, herauszutreten aus zugewiesenen Rollenbildern. Um das zu mobilisieren, diese Ressourcen, braucht man entweder Geld, familiäre Unterstützung, also ökonomische Ressourcen, soziale Ressourcen, bestimmte Kapitalstrukturen. Man kann auch sagen, man braucht eine bestimmte widerstandsfähige Intelligenz, um das zu machen. Oder man braucht Unterstützung von außerhalb des Familienraumes, die einen zieht.
Die Frage ist sozusagen, um es nochmal etwas konkreter zu machen, weil ich finde das Thema wirklich sehr spannend. Welche Rollen erlauben wir eigentlich den Migranten?
Genau, wir müssen jetzt überlegen, auch hier nochmal, welchen Migranten. Wir können hier Veränderungen feststellen. Sie haben eben das Stichwort Kopftuchmädchen genannt. Wir hatten viele Jahre lang die Debatte um die muslimische Frau. Die muslimische Frau als potenziell immer unterdrücktes Wesen, das befreit werden muss. Befreit werden aus patriarchalen Strukturen, aus Familienverhältnissen, aus Bildungsnotstand und vom Kopftuch. Jetzt haben wir in den letzten Jahren zunehmend junge, selbstbewusste Frauen gehabt, die sich mit ihrem Kopftuch positioniert haben und gesagt haben, du musst mich nicht befreien. Ich habe mich selber befreit und dieses Kopftuch trage ich aus dem oder jenem Grund.
Das glaubt die deutsche Feministin ja Tendenziell eher nicht. Dann sagt sie, bei dir ist
manche
es noch
nicht.
Schlimmer.
Manche ja. Aber insofern, seitdem wir diesen Wandel haben in diesem Frauenbild, in der Selbstpositionierung, können wir eher feststellen, dass wir sehr stark fokussiert sind auf den muslimischen Mann. Besonders auf den muslimischen jugendlichen Mann. Und die Frage, was das mit denen macht, um jetzt nochmal zurückzukommen, ist, wenn es Ressourcenangebote gibt, kann man sich aus Rollen emanzipieren. Wenn aber das Repertoire, das angeboten wird, sehr, sehr beschränkt ist und wir können das Repertoire, das im Raum muslimischen Männern angeboten wird, tatsächlich relativ leicht aufzählen, von tendenziell bildungsfern bis aggressiv und gewaltbereit, bis, wenn überhaupt, ein Aufstieg dann als Fußballspieler oder womöglich als Besitzer eines Internetcafés. Und die Rollen, die wir als Normalität definieren, Kindergärtner, Nerd mit Brille, Mathematikstudent, das sind keine Rollen, die wir in diesem Repertoire bereithalten für diese Gruppe. Das heißt, wenn Sie aus Ihrem angestammten Rollenrepertoire heraus wollen, müssen Sie Ressourcen mobilisieren. Und die Ressourcen habe ich eben genannt, entweder ökonomischer Natur, soziales Kapital oder eben andere Formen. Was sich neu entwickelt, ist eine Form von religiösem Kapital. Mit diesem religiösen Kapital können die plötzlich diese Menschen Outperformer sein. Sie können etwas mehr haben als die Gesellschaft, die sich selbst als religiös teilweise analphabetisch definiert. Und insofern können wir auch beobachten, dass plötzlich ein religiöses Kapital aus einem Nichts entsteht, innerhalb von Familien, die überhaupt kein religiöses Kapital anzubieten haben. Aber das ist die Anrufung von außen. Jung, muslimisch, bestimmt religiös. Und diese Anrufung als bestimmt religiös führt zu einem bestimmten Verhalten, nämlich Religion zu erlernen. Das kann sehr positiv sein. Dafür haben wir mal Untersuchungen angestellt und diese Gruppe als Neomuslime versucht zu erfassen, die aktiv sich dieses religiöse Kapital aneignet. Es kann aber auch sehr rudimentär sein mit einer Form von invented tradition, also etwas, was gar nicht innerhalb dieser religiösen Codes steht, was die Personen als Anrufung von außen bekommen und imitieren. Von diesen Menschen haben wir auch sehr viele und wiederum andere, die reagieren auf Angebote von vermeintlich jenen Muslimen, die alles besser wissen. Nehmen wir mal die Salafisten, die ganz stark sagen, ich weiß, was der wahre Islam ist und ich biete es dir an in diesem Tohu Wabohu, in dem du eigentlich gerade überhaupt nicht weißt, wer du bist, die anderen von dir aber ein ganz klares Bild haben und ich biete dir ein noch klareres.
Die These wäre also, wenn wir den Leuten erlauben, mehr zu sein, als sie jetzt sind, dann müssen sie nicht diesen Weg gehen. Ich rede mit Naika Forutan, der Migrationsforscherin, live im Gorki-Theater. Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1. Und wir reden jetzt mal über das Verhältnis der Deutschen zu den anderen, Frau Forutan. Sind die Deutschen Rassisten?
Nicht mehr und nicht weniger als andere Bevölkerungen auch.
Aber man könnte ja eigentlich sogar sagen, sie sind es weniger, denn viele Deutsche waren ja zu Flüchtlingen deutlich netter und freundlicher als Dänen oder Franzosen.
Naja, wenn wir das an Zahlen jetzt bemessen wollen, wir haben ja am Anfang begonnen und über Zahlen gesprochen, dann kann man in der Tat sagen, Deutschland, Schweden und Österreich sind die drei Länder innerhalb der EU oder innerhalb Europas, die am allermeisten Flüchtlinge aufgenommen haben. Und die Frage ist, ob das einhergeht mit der Haltung und der politischen Kultur der Bevölkerung oder der Regierung. Im Moment hat man ja in Umfragen sehr stark das Gefühl, dass ein großer Teil der Bevölkerung das als ein eigenmächtiges Regierungshandeln interpretiert und das dementsprechend nicht mit ihrer Gefühlslage einhergeht. Aber auch darüber können wir noch mal sprechen, denn in der Tat haben wir ja gewusst und gesehen, dass es im August und im September eine ganz andere Gefühlslage gab, die auch abrufbar war. Es ist also beides im Raum und hier ist die Frage, was kann besser mobilisiert werden?
Ich war überrascht zu sehen, dass Deutschland zumindest vor den beiden letzten Asylverschärfungsrunden in einem internationalen Integrationsranking ziemlich gut dastand. Nicht? Da gab es irgendwie so einen Test, da haben die 38 Länder verglichen und haben festgestellt, den Deutschen gelingt es vergleichsweise ziemlich gut, ihre Migranten zu integrieren. ich hätte damit nicht gerechnet. Ich hatte nicht gedacht, dass wir so gut dastehen. Verstehen Sie meine Überraschung?
Ich verstehe Sie, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe und das nicht als Wissenschaftlerin betrachte. Mhm. Aber in der Tat ist das ja mein Beruf, diese Rankings zu machen und auf die vergleichenden Integrationsbewegungen zu schauen.
Wir erzählen uns nur in der deutschen Öffentlichkeit immerzu die Geschichte von der gescheiterten Integration. Das ist sozusagen, wenn wir über Migration und Integration sprechen, eigentlich in den letzten Jahren immer hauptsächlich, jedenfalls was die große Öffentlichkeit angeht, nicht jetzt ihre wissenschaftlichen Kreise, sondern sozusagen das, was ich so lese, so das ist total schief gegangen, tierische Probleme, Neukölln, immer mehr Islamisten, wie gesagt, die Kopftücher nehmen zu, voll in die Hose gegangen. Und wenn man dann mal nachguckt und stellt fest, nee, stimmt gar nicht, Deutschland steht sehr, sehr gut da.
Ja, und es ist auch noch ein weiterer Überraschungseffekt, denn früher hat man immer auf Frankreich, Holland und England geschaut und sehr stark Integrationsversäumnisse in Deutschland vergleichend versucht, zu diesen Ländern zu beheben. Und mittlerweile ist es so, dass in der Tat sehr viele Länder auf Deutschland schauen und gerade in den letzten Monaten sehr viele Regierungsvertreter aus Frankreich, zum Beispiel hier in Deutschland waren, auch bei uns am Institut, immer mit der Frage, können Sie uns bitte sagen, was Deutschland richtig gemacht hat? Und ich glaube, in diese Rolle muss man sich erst mal hineinfinden. Und da ist vielleicht dieser erste Überraschungseffekt, den ich eingangs skizziert habe, dass die Deutschen ihrer eigenen Offenheit nicht trauen, der, an dem man am meisten jetzt nachfragen und nachhaken müsste, warum das eigentlich so ist. Und in der Tat können wir sehen, sehen wir uns mal nochmal die Zahlen an. Integrationsoptimismus ist etwas, was seit Jahren zum Beispiel der Sachverständigenrat für Migration und Integration in Deutschland misst. In allen gesellschaftlich wichtigen Kernfeldern wie Nachbarschaftsverhältnissen, Freundschaft, Berufs- und Alltagsumfeld sagt die Bevölkerung, dass die Integration positiv vorangeht. Diese Zahlen haben wir. Aber gleichzeitig, und hier komme ich nochmal auf die Ambivalenz, wissen wir, dass diese Integrationsoffenheit und dieser Optimismus, den die Bevölkerung formuliert, immer wieder auch eingeschränkt wird, wenn es um visible, sichtbare Minderheiten geht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diesen Integrationsoptimismus, auf der anderen Seite auch diesen Moment von, ja, wir wissen, dass es Vielfalt gibt und wir finden Vielfalt gut, wir bewerten es offen, wir sind ein Einwanderungsland, auch das haben wir. Und gleichzeitig haben wir ganz starke Einschränkungen gegenüber Minderheiten. Das ist so etwas, das kann man als normatives Paradoxon bezeichnen, wenn man sagt, ja, Vielfalt ja, aber bitte ohne Muslime. Und bitte ohne Roma und ohne Flüchtlinge, ohne Asylbewerber, ohne Obdachlose und ohne sonst wen, den es als Minderheit gibt, der nicht dem Mehrheitsbild entspricht.
Also München ohne Bayern eben sozusagen, verstehe. Nun, macht aber doch komischerweise die Koalition Politik für die anderen, also für die Pessimisten. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele wir davon haben im Land, aber die Politik richtet sich ja offensichtlich nicht nach dieser vielleicht wissenschaftlich feststellbaren Mehrheit von Menschen, die eigentlich das Gefühl haben, das kriegen wir irgendwie hin, auch mit mehr Leuten kriegen wir es irgendwie noch hin, vielleicht nicht grenzenlos, aber irgendwie klappt das schon. Die Politik setzt ganz andere Signale. Warum? Warum ist die Politik ängstlicher als ihre eigene Bevölkerung?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so unterstützen würde, denn wenn wir uns jetzt Angela Merkel im Moment anschauen, dann wirkt die nicht wirklich ängstlicher als die Bevölkerung.
Oh, das ist ja mein Lieblingsthema, da könnte ich stundenlang mit Ihnen drüber reden. Aber ich glaube, dass das das größte Missverständnis ist, weil sie lächelt immer und sagt, wir müssen freundliches Gesicht zeigen und dann geht sie nach hinten und macht noch ein Asylverschärfungsgesetz und noch ein Verschärfungsgesetz und noch eins, dass es kracht und quietscht. Also das ist auch so ein Double Bind, finde ich.
Ja, und da sind wir eigentlich bei dem Kernthema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Diese stetige Ambivalenz und was das mit den Menschen macht. Das ist das, wenn wir das beziffern, Entschuldigung, dass ich jetzt immer wieder Zahlen nenne.
Sie sind Wissenschaftlerin, Sie dürfen das.
Wenn wir versuchen, das zu beziffern, dann können wir feststellen, dass wir ungefähr 30% innerhalb der Bevölkerung haben, die dezidiert für dieses neue Deutschland stehen. Für ein Deutschland, das Einwanderung begrüßt, das sich vielfältiger darstellt, das bestimmte Grundkriterien der Demokratie für alle Menschen gleich definiert. und dementsprechend auch Deutschland eingebettet sind am europäischen Rahmen, globalen Rahmen etc. Dann haben wir auf der anderen Seite 30%, die dezidiert dagegen sind. Das ist nicht wenig. Das ist eine sehr hohe Zahl, weil es gibt so ein sozialwissenschaftliches Bonmot, von dem man, wo man sagt, jede Gesellschaft hat ihre 20% Rechtspopulisten. Oder grundsätzlich Populisten. Jede Gesellschaft, die 20%, die muss man ignorieren, die sind einfach da.
Und bei uns sind es 30,
die 20. Nicht nur bei uns. Diese 20% sind in Gesamteuropa auf 30%, in manchen Ländern Europas sogar auf 50 und über 50% angewachsen, nehmen wir Polen und Ungarn. Aber diese Zahl 30% ist eine Zahl, die wir messen können in der Schweiz, in Dänemark. In England hat die UKIP mit 27% es ins Europaparlament geschafft. In Frankreich sind die 30% Front National. Geben wir aber gerade noch mal, bevor ich auf diese rechtspopulistischen Bewegungen zurückkomme, noch mal auf die verbliebene Mitte. Diese Mitte ist tendenziell nämlich nach beiden Seiten mobilisierbar. Und der Kampf wird derzeit der politische um diese Gruppe geführt. Wer schafft es, diese Gruppe zu mobilisieren? Und wenn wir uns nach Frankreich oder derzeit auch nach anderen europäischen Ländern richten und umschauen würden, da können wir erkennen, dass gerade in Frankreich der Front National seit geraumer Zeit diese Mitte sehr stark vor sich hertreibt. Das heißt, diese mobilisierbare Masse ist die, auf die wir schauen können, und 30% ist eine Zahl, die sozial-emotional die Mitte auseinandertreiben kann. Und wir sehen sie gerade derzeit auch in Ländern wie Schweden, wo die Umfragen den Schwedendemokraten derzeit 27% zusprechen. Wir sehen es auch in Ländern, und das ist das, was uns gerade derzeit sehr interessiert in diesen Migrationsbewegungen, in Ländern, die finanziell sehr stabil dastehen. Weil das ist etwas, was ganz lange eine Grundierung unserer Theoriegerüste war, dass Gesellschaften, in denen es ökonomische Krisen gibt, tendenziell fremdenfeindlicher werden. Jetzt haben wir aber in Deutschland keine ökonomische Krise.
Und in der Schweiz auch nicht.
Und in der Schweiz auch nicht. Und tendenziell in Österreich auch nicht, wo wir die 30% haben, auch nicht in Dänemark und in Schweden. Insofern müssen wir uns die Frage stellen, die Sie mir eben gestellt haben, hat das Ganze vielleicht etwas mit einem Motiv zu tun, was wir viel zu lange gesellschaftlich nicht diskutiert haben? Und das heißt Rassismus. Haben wir es versäumt, darüber zu sprechen, welche rassistischen Strukturen es in diesem Land gibt, um dagegen arbeiten zu können? Und haben wir das viel zu lange über Statusstabilität, ökonomische Gleichheit, marxistische Argumentationsgrundlagen erklärt, die uns gerade unter den Füßen wegdriften, wenn wir auf diese wohlhabenden Länder schauen, die plötzlich bei einer bestimmten Zuwanderungsgruppe das Gefühl bekommen, vollkommen überfremdet zu sein, und wie Sie selber gesagt haben, von Millionen und Abermillionen zugewanderten Muslimen sprechen, die die Kulturen dieser Länder ihnen entziehen. Da ist also etwas an Kulturangst, das nicht einhergeht mit dem, was empirisch grundiert ist. Und das erzeugt auch diese Ambivalenzen. Und das erzeugt auch das, was ich eben versucht habe, eingangs zu skizzieren. Die Deutschen oder die Bevölkerung hier, und ich möchte gar nicht immer sagen, die Deutschen, das Gleiche können wir in Dänemark und anderswo auch feststellen, aber wir reden jetzt nun mal hier über dieses Land, haben diese kognitive Akzeptanz. Sie haben akzeptiert, das ist ein Einwanderungsland, und sie wissen auch, was das bedeutet in bestimmten Fällen, dass es eben Vielfaltstrukturen gibt, dass eben mehr Menschen in diesem Land beanspruchen, Deutsche zu sein, auch wenn sie schwarze Haare haben, schwarze Haut haben und ihre Namen nicht nur Müller, Meier, Schmidt sind. Das ist da, kognitiv. Aber gleichzeitig gibt es eine emotionale Distanz. Und diese kognitive Akzeptanz bei gleichzeitiger emotionaler Distanz erzeugt solche Momente, in denen man bereit ist, demokratische Grundlagen plötzlich wieder zu entziehen. Man ist plötzlich bereit, alles das, wofür man sich selbst kennt, mag, liebt und bezeichnet, plötzlich zurückzuziehen, nämlich an demokratischen Basiselementen, die wir gelernt haben, wie zum Beispiel, man schießt nicht auf wehrlose Menschen an den Grenzen Europas. Wenn 29% plötzlich sagen, oh ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dann ist das ein Basiswert unseres Selbstverständnisses, der hier schwindet. Und der schwindet nicht aufgrund des Islam, sondern okay, der schwindet, weil man das plötzlich selbst in Frage stellt.
Aber ich meine, wir haben den Leuten vor 5 Jahren die Frage einfach nicht gestellt, oder?
Die was?
Naja, wer weiß, was die Leute vor 5 Jahren gesagt hätten, wenn man ihnen die gleiche Frage gestellt hätte. Da hätten die Leute vielleicht das Gleiche gesagt.
Aber dann heißt es, dass wir all die Zeit lang die ganzen Fragen nicht gestellt haben, die für uns als Gesellschaft wichtig sind.
Ja, naja, es kann auch sein, dass es sozusagen unsere Gesellschaften gar nicht darauf ausgelegt sind, 100% Demokraten zu haben, sondern dass wir auch ganz gut damit klarkommen, wenn ein großer Teil einfach Rassisten sind, solange die die Klappe halten.
Ja, aber das, die Frage stellt sich natürlich, was passiert, wenn diese Rassisten in die Regierung kommen? Und die Frage ist nun mal, wenn wir jetzt nach Frankreich schauen, gar nicht mehr so eine hypothetische Frage. Und in Polen und Ungarn sind Regierungsparteien nun etabliert, von denen wir vor einigen Jahren nicht geglaubt hätten, dass sie in Europa eine Chance hätten. Insofern ist dieses Motiv und diese Dynamik, die erzeugt wurde innerhalb, wir haben mittlerweile 20 europäische Länder mit rechtspopulistischen Parteien in Parlamenten, doch etwas, was eine Perspektive plötzlich aufmacht, auf die wir schauen könnten und die uns plötzlich die Angst erspüren lässt, dass es sein könnte, dass sich in Deutschland wieder faschistische Diktaturen etablieren.
Haben Sie denn was gelernt in den letzten Monaten?
Entschuldigung, nicht in Deutschland, sondern Europa. Ob ich was gelernt habe?
Ja. Was klang so ein bisschen an, dass Sie gesagt haben, kann sein, dass wir die ganze Zeit von falschen Voraussetzungen ausgegangen sind? Also Sie als Forscher.
Ich glaube, dass, ja, ich kann sagen, ich habe gelernt, dass wir zu wenig die Fragen gestellt haben, was Demokratie wirklich bedeutet und welche Herausforderungen das für jeden Einzelnen von uns in der Tat immer wieder stellt. Und ich glaube, dass wir das schon hätten früher fragen können, nämlich in den Momenten, in denen wir festgestellt haben, dass es diese tatsächliche kognitive Akzeptanz und Offenheit gibt und immer wieder doch die Momente, Rechte von Minderheiten einzuschränken. Das beobachten wir ja jetzt schon in den letzten Jahren sehr stark mit Bezug auf die Gruppe der Muslime. Aber die Gruppe der Muslime ist nur eine Platzhaltergruppe, denn wir hatten ähnliche Debatten vor 2 Jahren, als es um Armutsflüchtlinge aus Bulgarien und Rumänien ging. Wir hatten ähnliche Debatten um Roma. Das heißt, und wir hatten im Sommer ähnliche Debatten über Menschen, die über die Balkanroute kamen und keine Muslime waren, unter dem Stichwort Wirtschaftsflüchtlinge. Das heißt.
Oh, wir hatten solche Debatten 1990, 91, als es um Ostdeutsche ging, die nach Westdeutschland kamen, nicht da?
Ja, wir hatten immer wieder diese Debatte um
Zuwanderung. Das haben nur alle Leute vergessen. Hm. Man kann aber in die Archive gehen und sich Zeitungsartikel raussuchen. Die lesen sich ganz genau so, als wären sie heute geschrieben über Syrer, nur damals waren Leute aus der ehemaligen DDR gemeint. Das ist nur komplett aus den Köpfen der Leute verschwunden, leider.
Ja, und das Ähnliche hatten wir auch mit den Vertriebenen. Das ist auch aus den Köpfen sehr stark verschwunden. Und wenn man dort mal fragt, können wir erkennen, dass die ganz oft ähnliche Abwertungsstrukturen sogar bis in das gleiche Wording hinein beschreiben und immer wieder.
Das wiederum hält aber Frau Steinbach nicht davon ab, das jetzt zurückzuzahlen praktisch. Der Syrer muss es jetzt. Nein? Na gut, Sie gucken böse, egal. Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1, live aus dem Gorki-Theater mit Naika Forutan, der Migrationsforscherin. Wir reden über deutsche Leitkultur, okay?
Ja.
Sie gehören dem Rat für Migration an. Sie haben schon vor der großen Flüchtlingswelle die Forderung nach einem Leitbild formuliert. Aber Sie haben von Leitbild geredet, nicht von Leitkultur. Warum?
Weil Leitkultur, das ist ja das, was Friedrich Merz vor 15 Jahren gefordert hat. Und das hat er damals explizit so gemacht, dass er bestimmte Elemente versucht hat zu formulieren als deutsche Leitkultur, die schon in dem Moment nicht spezifisch deutsch waren. Er hat gesagt, zur deutschen Leitkultur gehört die europäische Integration, die Demokratie und die Rechte von Frauen.
Damit kann man auch Italiener sein.
Damit kann man auch Franzose sein, ja, zum Beispiel, was auch immer. Also insofern konnte man damals schon erkennen, dass das, was er damit meinen wollte, nicht die Suche nach spezifisch deutschen Werten war, sondern das Ausgrenzen von Werten, die er damit bezeichnen wollte als nicht zugehörig. Und er hat damals schon die kulturelle Komponente sehr stark gegenüber anderen Minderheiten und Religionen als ausgrenzend bewertet und hat gesagt, die gehören gehören nicht dazu. Als man danach gefragt hat, was ist denn dann jetzt konkret diese deutsche Leitkultur, hat es darüber starke Debatten gegeben. Und ich kann mich erinnern, dass ein Teilnehmer der Deutschen Islamkonferenz damals gesagt hatte, dass dort darüber auch diskutiert wurde, weil man damals in der Deutschen Islamkonferenz von den Muslimen ein Bekenntnis über die Verfassung hinaus gefordert hat und ein Bekenntnis zur deutschen Leitkultur. Und als die Debatte darum losging, was das denn so sei, kamen zum Beispiel so Sachen wie Frauen die Türen aufzuhalten, zum Beispiel. Ja.
Also insofern, aber das kann doch der Moslem auch. Also da,
in der Tat.
Ja. Insofern, dann haben wir das doch schon mal.
War unsere Forderung beim Rat für Migration eher ein Leitbild zu definieren, um zu sagen, warum Leitbild, weil Leitkultur und Kultur immer etwas ist, was sich retrospektiv zusammenstellt, aus der Vergangenheit. Was ist unsere Kultur? Wo kommen wir her? Welche Geschichte haben wir erlebt? Und was hat uns zu dem gemacht, was wir sind? Da wir aber ein Zuwanderungs- und Einwanderungsland sind, wird es immer Menschen in diesem Land geben, die nicht schon immer hier waren, die nicht diese Geschichte geteilt haben, die von woanders gekommen sind, aber jetzt auch hier sind. Ein Leitbild ist eher aspirativ. Es weist nach vorne, wo wollen wir hin? Und dieses Wo wollen wir hin ist etwas, was man gemeinsam definieren kann, auch wenn man erst jetzt dazugekommen ist. Und deswegen hat dieses Leitbild etwas erstmal sehr Politisches. Es kann politisch definiert werden und es kann trotzdem etwas definieren, was Werte einer Gesellschaft mitnimmt. Und das ist auch etwas, was in anderen Ländern so geführt wurde, zum Beispiel in Kanada in den 70er Jahren, als man sehr stark darüber nachgedacht hat, dass man eben ein Einwanderungsland geworden ist, hat man auf Verwaltungsweg ein Leitbild definiert und das nennt sich Unity within Diversity. Also der Bundespräsident hat das letztes Jahr auch mal so formuliert, die Einheit der vielen. Und in den USA hat man auch im Zuge dieser Civil Rights Movements und schwerer rassistischer Unruhen ebenfalls in den 70er Jahren beschlossen, sich ein Leitbild zu geben. Und dieses Leitbild ist jetzt so gedeutet, als wäre das ein Gründungsmythos, nämlich, dass die USA eine Nation of Immigrants sind. Das ist auch etwas, was sich erst in den 70er Jahren als Leitbild formiert hat, aber dann Politik und Narrative antreibt. Und das ist das, was dieses Leitbild können muss.
Können wir da hinkommen? Halten Sie das für realistisch?
Ja, ich halte das für realistisch und ich glaube, dass wir schon sehr weit gekommen sind. Wenn wir uns anschauen, wie beharrlich es hieß, Deutschland ist kein Einwanderungsland, trotz der empirischen Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland war. Bis 2001 haben wir das, also 2001 wurde erstmals politisch festgehalten, ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das wurde in der Süssmuth-Kommission im Zuge dieser Zuwanderungsgesetzgebung erstmalig politisch formuliert, dass es in einem Regierungspapier auftauchte.
Aber das war das ganz kurze Fenster der rot-grünen Regierung und es wird nie wieder einen SPD-Kanzler geben, insofern. Na. Ich meine, das, alles, was wir an Fortschritten erreichen konnten in dem Bereich, haben wir erreicht. Weiter wird es nicht mehr gehen.
Die Frage ist aber doch, was ist da passiert? Also während es ganz beharrlich hieß, wir sind kein Einwanderungsland, waren 14 Millionen Migranten in Deutschland. Sie kamen und gingen. Als es hieß, ja, wir sind ein Einwanderungsland, waren hier 16 Millionen mit Migrationshintergrund. Es gibt keine Grenze, dass bei 15 Millionen man plötzlich ein Einwanderungsland ist und bei 14 Millionen nicht. Das ist ein narrativer Turn. Und dieser narrative Turn 2001 hat dazu geführt, dass wir ein neues Staatsangehörigkeitsrecht bekommen haben. Bis 2001 hieß es, dass es in Deutschland das sogenannte Jus Sanguinis gilt, also das Blutsrecht. Das war ein etabliertes Staatsangehörigkeitsrecht. Ab 1913 hatte das die Gültigkeit.
Deshalb sind ganz viele Kasachen Deutschen, ja, ja klar.
Ja, und 2001 hat sich das verändert. Wir haben jetzt das sogenannte Jus Soli, wonach man auch Deutscher werden kann, wenn man hier geboren
aber
wird.
Aber ich habe eben nur einen halben Witz gemacht, als ich das gesagt habe mit der SPD und der CDU, weil die CDU, glaube ich, in den nächsten 250 Jahren kein Einwanderungsgesetz erlassen will. Und das müsste sie ja dann eigentlich. Selbst in der CDU gibt es viele Leute, die wollen das. Aber der Widerstand ist massiv, massiv, massiv. Und selbst unter dem Eindruck dieser doch sehr neuen Situation jetzt mit den Flüchtlingen, und wo man sagt, jetzt, also spätestens jetzt gibt es einen echten Grund, das mal anzugehen, das Thema. Selbst jetzt schieben sie es noch vor sich her. Also die wollen das wirklich nicht.
Das glaube ich nicht. Das Zuwanderungsgesetz war auch von Rita Süssmuth. Die Deutsche Islamkonferenz ist durch die CDU ins Leben gerufen worden.
Helmut Kohl hat sie gehasst dafür, dass sie das damals
ja,
mitgemacht hat.
Ja, aber Helmut Kohl ist nicht mehr präsent. Also insofern, wir haben schon seit 2001, wir haben ein Optionsrecht gehabt, wir haben eine doppelte Staatsangehörigkeit jetzt, wir haben das Staatsangehörigkeitsrecht reformiert, wir haben ein Zuwanderungsgesetz bekommen, wir haben eine Anerkennung ausländischer Abschlüsse bekommen. Alle diese Gesetze sind erst eingetreten, nachdem das Leitbild und das Narrativ sich verändert hatte und es hieß, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Insofern, es hat sich nichts an der empirischen Zahl verändert. Und jetzt ist es so, wir müssen damit umgehen können, dass wir jedes Jahr eine hohe Zahl an Zuwanderung in diesem Land haben werden. Und darüber spricht die Politik. Und wir müssen uns ehrlich machen, was die Zahlen angeht. Wir haben diese Zahl 1 Million im Raum. Sie wird gerade bereinigt und wird wahrscheinlich bei ungefähr 800.000 am Ende herauskommen, wenn man die Zweifach- und Dreifachregistrierung abrechnet. Und wir müssen uns sagen, was bedeutet diese Zahl? Sie bedeutet 1% Bevölkerungszuwachs. Nicht mehr und nicht weniger. Sie bedeutet nicht
2015.
Genau. 2015, jetzt überlegen wir uns, wir reden die ganze Zeit von der Obergrenze, ob das etwas ist, was wir reduzieren müssen. Die CSU spricht von 200.000. Die Menschen im Land haben das Gefühl, dass durch diese 1 Million das Land nicht mehr das ist, was es mal war. Sie haben das Gefühl einer massiven Überfremdung und man stellt sich dahin und sagt, Moment, ganz ruhig. Das bedeutet 1% Bevölkerungszuwachs. Wenn wir ein Einwanderungsgesetz bekommen, werden wir uns an Ländern ausrichten, die ebenfalls ein Einwanderungsgesetz haben. Kanada, USA, Brasilien, Singapur. Singapur hat eine Einwanderungsquote von 1,5% im Jahr. Kanada und USA haben eine Einwanderungsquote von ungefähr 0,8. Das changiert, manchmal ist es 1%. Wenn wir sagen werden, wir bekommen ein Einwanderungsgesetz, werden wir auch sagen, wir werden eine Zuwanderungsquote von 1% haben. Und dann werden wir jedes Jahr 800.000 Zuwanderung haben. Und das ist etwas, was sich an allen anderen Einwanderungsländern richtet. Wir müssen nur anfangen, diese Zahl so zu transportieren, so relational, wie sie wirklich ist. Und Sie haben eingangs ja gesagt, dass die Menschen von Millionen und Abermillionen Muslimen sprechen, die hinkommen. Das ist schlichtweg falsch. Das ist eine falsche Wahrnehmung.
Aber Jasper von Altenbockum, einer meiner Lieblingskommentatoren der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, kann ich nur sehr, sehr empfehlen, der schreibt, das können wir gar nicht schaffen, weil es sind einfach zu viele und wir können denen kein Deutsch beibringen und wir können denen auch nicht beibringen, mit Messer und Gabel zu essen, weil das können die nicht und die kommen morgens nicht rechtzeitig zur Arbeit und die haben noch nie eine Schule besucht und das schaffen wir nicht, es sind zu viele. Und ich mache mich jetzt nur halb darüber lustig, denn er meint das ernst.
Ja, und gleichzeitig können wir lesen, ich habe leider seinen Namen vergessen, das tut mir wirklich jetzt sehr leid, kürzlich habe ich gelesen von einem Oberbürgermeister in der Nähe von Tübingen, CDU-Oberbürgermeister, der doppelt so viele Flüchtlinge aufnimmt wie Tübingen, obwohl seine Stadt nur die Hälfte der Einwohnerzahl hat. Und befragt danach, warum er das macht, schrieb er, wer soll das schaffen, wenn nicht wir? Also insofern ist das auch eine Frage des Narrativs. Wenn wir gleichzeitig den grünen Oberbürgermeister von Tübingen haben, der sagt, das ist nicht zu schaffen, weil kulturell zu fremd. Und der andere ist CDU-Bürgermeister und sagt, wer, wenn nicht wir.
In Baden-Württemberg haben die Positionen vertauscht.
Ja. Das ist aber auch etwas, was gerade überall zu erkennen ist. Und das ist vielleicht das, was man jetzt in dieser ganzen ambivalenten Struktur noch mal schwerer verkraftet. Dass die Bruchlinien sich verändern, dass plötzlich in Menschen in unterschiedlichen Camps sind, die man früher ganz eindeutig zuweisen konnte. Der grüne Oberbürgermeister, der ist bestimmt in meinem Camp, weil tendenziell teilen wir die gleiche politische Einstellung. Und plötzlich finden wir aber, dass der Dompropst von Köln sehr viel näher zu einem steht als irgendeine Feministin aus Köln. Insofern ist das so, dass sich plötzlich ganz tradierte Linien der Positionierung verschieben. Und das auch etwas ist, was dieses neue Deutschland ausmacht. Es entstehen neue Allianzen. Und diese Allianzen sind interessanterweise außerhalb der Herkunft. Wenn wir früher sagen mussten, wir wissen, wer tendenziell welche politische Richtung und welche Einstellung gegenüber Kernthemen unserer Gesellschaft verficht und vertritt, so wissen wir heute, dass wir das nicht mehr mit Sicherheit sagen können. Auch das erzeugt einen stark irritierenden Moment. Wer hätte gedacht, vor 3 Jahren, dass Angela Merkel diese Position plötzlich vertreten würde und Sarah Wagenknecht von den Linken plötzlich sagen würde, das Gastrecht ist etwas, was hier missbraucht wurde und die Menschen müssen gehen. Das heißt, ganz tradierte Positionen sind plötzlich in Frage gestellt. Und wir müssen uns im Moment auch die Frage stellen, ob das so etwas wie eine neue bipolare Konfliktlinie ist, die wir beobachten können. Wenn wir sagen können, bis 1989 haben wir in diesen bipolaren Strukturen gedacht. Danach kam das, was man die große Weltunordnung genannt hat, mit ganz viel Ambivalenz, Hybridität, mit den Momenten, das zu ertragen, dass alles eben ambig wird. Und jetzt können wir erkennen, dass diese Bruchlinie durch Ehepaare hindurchgeht, sich pro oder gegen Flüchtlinge, pro oder gegen Grenzöffnungen zu positionieren. Dass es eben mitnichten eine Rolle spielt, ob man jetzt migrantisch ist und ist für Migranten, weil Akif Pirinci ist auch Migrant und ist im Camp von Pegida. Oder wie gesagt, der Dompropst von Köln knipst den Dom aus und kämpft an Seite von Antifa, Migrantengruppen und konservativen protestantischen Lehrerinnen für ein buntes Deutschland. Und das ist das, wo wir erkennen können, dass sich dieses Land eben sehr stark verändert hat und was letztlich eine starke Polarisierung erzeugt.
Wir haben noch ein paar Minuten, bevor wir leider aufhören müssen. Und die würde ich gerne mit Ihnen tatsächlich über diesen schwierigen, schlimmen Integrationsbegriff sprechen. Also, ich frage es jetzt einfach mal so ganz platt, wie integrieren wir die jetzt alle?
Wen jetzt? Die Leute von Pegida?
Die vielleicht dann erst später. Die schwierigen Fälle sparen wir uns für nachher auf. Jetzt schon erstmal die Neuankömmlinge.
Wir haben schon sehr viele Strukturen, Integrationsstrukturen. Also die Sachen, die jetzt ganz konkret anfallen, ist so, wenn man Integration denkt, denkt man das immer in einer Vier-Felder-Matrix. Ja? Man denkt Integration strukturell, kulturell, sozial und emotional identifikativ. Strukturell heißt, muss Wohnraum geschaffen werden, Bildungsintegration, Arbeitsmarktintegration. Was wir derzeit feststellen können, seitdem dieser starke Einwanderungsmoment eingesetzt hat, dass wir noch keine Krisenmeldung von Seiten der Wirtschaftsforschungsinstitute haben. Im Gegensatz, wir haben den Chefvolkswirt der Deutschen Bank mit dem plakativen Zitat, das ist das Beste, was Deutschland passieren konnte. Wir haben eine OECD-Studie, die hochrechnet, wie die Flüchtlinge dem deutschen Arbeitsmarkt helfen. Wir haben das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das sagt, nach 7 Jahren hat sich jeder Flüchtling amortisiert. Ich überspitze das jetzt mal. Insofern, wir haben auf der einen Seite diese ganz klaren ökonomischen Signale, die das wir schaffen, das der Kanzlerin unterstützen. Gleichzeitig haben wir eben diesen Kulturpessimismus. Es ist also nicht, dass man denkt, wir können diese Leute auf dem Arbeitsmarkt nicht integrieren, sondern selbst Frau Nahles, die sagt, es wird nicht heute passieren, aber vielleicht auch nicht morgen, aber übermorgen ist es machbar, überblickt ja die Strukturen des Arbeitsmarktes. Was Bildung angeht, es gibt die Hochrechnungen, rechnen wir mit zwischen 200.000 bis 300.000 Kindern, die beschult werden müssen, umgerechnet auf 30 Kinder pro Lehrerin, bräuchten wir ungefähr 8.000 bis 10.000 neue Lehrer. Das sind ja keine Hexereien. Wir können uns hinsetzen und als Empiriker hochrechnen, was gebraucht wird. Und 8.000 oder 10.000 neue Lehrerstellen überfordert ein Land wie Deutschland nicht. Genauso ist es mit dem Wohnungsmarkt. Wir haben Zahlen, wo hochgerechnet wird, wie viele Millionen Wohnungen in Deutschland leer stehen. Jetzt ist die Frage, viele davon stehen nicht in Innenstadt leer, sondern wir haben ganze Städte und ganze Regionen, die entvölkert sind. Kürzlich hat ein Politiker aus Sachsen, der war auch von der CDU, gesagt, seit der Wiedervereinigung hat Sachsen 1 Million Menschen verloren. Rein theoretisch könnte Sachsen die ganzen Millionen Flüchtlinge aufnehmen und wäre bei normal null. Also insofern einfach nur, um die Zahlen aus diesem Grusel, der erzeugt ist, in die Relation zu setzen. Und ich muss einfach es nochmal tun und sagen, wir haben diese 1 Million in Deutschland, wir haben 200.000 in Schweden, 90.000 in Österreich, 60.000 in Frankreich. Ja? Wir haben insgesamt 2 Millionen in Europa und wir haben 2,3 Millionen in der Türkei. Wir müssen die Relationen erfassen lernen, um diese Überforderungsnarrative zu bekämpfen, die eigentlich das sind, was uns gerade sehr stark in unserem demokratischen Bewusstsein manipuliert. Und das ist das, wo wir näher ran müssen, die Zahlen eben zu deuten. Wenn 1% Bevölkerungszuwachs ist, heißt es immer noch, dass für 99% der Bevölkerung sich kaum etwas verändert. Aber es wird eine Gruppe in der Bevölkerung geben, für die wird sich etwas verändern. Es sind meistens die, die sowieso schon prekär leben. Und das sind die Fragen, die wir stellen müssen als Gesellschaft. Wie können wir Prekarität, das sich in den letzten Jahren zunehmend etabliert hat, und Ungleichheit in irgendeiner Form systemisch wieder überwinden? Wir müssen uns trauen, die großen Fragen zu stellen. So wie die großen Fragen in den 80er Jahren gestellt wurden von den Grünen, was die Klimafragen angeht, und wir jetzt das 3-Grad-Ziel haben gerade durchbringen können in internationalen Debatten, müssen wir jetzt die Fragen stellen nach Fluchtursachenbekämpfung und unserem eigenen Lebensziel und unserer eigenen Glaubwürdigkeit in den ganzen Debatten um Demokratie.
Wenn Sie... Was ist der Wunsch, den Sie an die Politik hätten? Sie haben einen Wunsch und nur den einen. Was würden Sie sich dann wünschen von der Politik?
Sich zu bekennen, das würde ich mir wünschen. Sich zu bekennen und die Signale zu senden, dass das etwas ist, was nicht anhand der Zahl scheitert, sondern anhand der Akzeptanz. Und dass man aufhört, mit Zahlen manipulativ umzugehen, das würde ich mir wünschen.
Ein Gesetz vielleicht oder so? Irgendwas Konkretes?
Ich glaube, dass das Einwanderungsgesetz kommt. Also ich bin davon überzeugt, dass das Einwanderungsgesetz kommt. Und wenn ich jetzt ganz konkrete profane Wünsche hätte, dann würde ich mir ein Integrationsministerium wünschen, zum Beispiel. Ja? Also ich glaube, dass das Thema Integration und Migration etwas ist, was nicht im Bundesinnenministerium aufgehängt sein sollte, sondern dass wir dafür eine stärkere Struktur schaffen müssten, dass wir stärker kommunizieren können, dass wir eben diese strukturelle, kulturelle, soziale und emotional identifikative Integration besser steuern können. Und das wäre etwas, was als nächster Schritt durchaus als Forderung denkbar wäre.
Naika Forutan war heute Abend im Freitagssalon im Gorki-Theater. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Sie haben gesagt, wir müssen lernen, die großen Fragen zu stellen. Mal gucken, ob wir das noch können. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren echt verlernt. Am 7. März reden wir hier weiter. Da geht es dann um Berlin, die Piratenpartei, die Linken, vielleicht auch den Flughafen. Bis dahin ist er nicht fertig. Bis dahin viel Spaß. Kommen Sie wieder. Wir reden jetzt hier noch weiter im Gorki-Theater. Von den Hörern bei Radio 1 verabschiede ich mich. Danke. Tschüss.